Liebe Gäste, liebe Gemeinde, heute geht es im Predigttext dieses Sonntags um eine ganz wichtige, zentrale Kernaussage des christlichen Glaubens. Es geht um das Verhältnis von unserem Glauben zu unserem Verhalten, von unserem Glauben zu unserem Tun, von ihrer jeweiligen Bedeutung und auch darum, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Ich lese uns den Text vor, er steht in Galater 2, die Verse 16 bis 21, zunächst nach der Übersetzung Martin Luthers. Da schreibt Paulus an die Galater: Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das ist wirklich Theologie, das ist Dogmatik at its best, das ist, wie es auf den Bibliotheksregalbrettern theologischer Fakultäten steht, Lehre von unserem Glauben. Und dann kommen so meterweise dicke Schmökerschinken angestaubter theologischer Bücher, die so ähnliche Ausdrucksweisen haben, um zu beschreiben, was unseren Glauben eigentlich ausmacht. Und das ist nicht nur irgendwelche Theologie, nein, ich möchte das ernst genommen wissen, das ist die Mitte unseres Glaubens, die Paulus hier auf seine Weise zum Ausdruck bringt. Nur besonders eingängig ist es nicht. Und besonders bildhaft und anschaulich ist das auch nicht. Und so, dass es uns begeistert oder gar bewegt, ich will nicht für euch sprechen, ich rede einfach nur von mir, so wie das Jahresmotto unseres Bundes es gerne hätte, inspiriert Leben, das Christus Gestalt gewinnt, ist das schon gar nicht. Darum will ich jetzt einmal den Versuch machen, diese dogmatischen Sätze, diese tief theologischen Gedanken, die sie sind, in unseren Alltag zu übertragen. Und ich kann euch sagen, ich habe mich schwer damit getan. Ich will das in zwei Schritten tun. Zunächst einmal, indem ich den Text einfach nochmal lese, aber jetzt nicht nach dem hochgeschätzten Luther, sondern nach der Hoffnung für alle. Und dann möchte ich versuchen, noch ein Bild, eine Geschichte unserer Zeit dazu zu erzählen, die vielleicht ein bisschen Fleisch an dieses Gerippe bringt. Also zunächst nochmal Galater 2, jetzt aber nach der Hoffnung für alle. Wir wissen inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das alttestamentliche Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann geben wir damit zu, dass auch wir Sünder sind, ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern. Bedeutet dies jedoch nun, dass Christus deshalb zum Komplizen der Sünde wird, wenn wir durch den Glauben an ihn nicht mehr dem Gesetz unterstellt sind? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will.
das ich vorher doch als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz auch tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Ganz im Gegensatz zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Also ich finde, das ist schon ein gehöriges Stück verständlicher, oder? Aber nur noch dazu ein Gleichnis sozusagen aus unserer Zeit. Ein Mensch unserer Tage, stellen wir uns mal einen Mann im mittleren Alter vor, hat sich von Kindheit an die moderne Ellenbogengesellschaft gewöhnt. Er ist darauf auch regelrecht vorbereitet worden, vor allem von seinem Vater. Seine Mutter spielte in der Zeit gar keine große Rolle. In seiner Erziehung wurde er mit allen möglichen Sprüchen konfrontiert, die dazu geeignet sind, einem Kind die Herzenswärme und alles Mitleid mit anderen Menschen, gerade auch mit Schwächeren und Unterlegenen, abzugewöhnen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist dabei noch eine der harmloseren Varianten von Sprüchen, die sein Vater ihm eingeimpft hat. Und das gelobt sei, was hart macht, hat ihm nur anfangs Probleme bereitet und irgendwann kam er damit ganz gut zurecht. Die Schule hat er als strebsamer, fleißiger Schüler durchlaufen. Sein Elternhaus achtete immer darauf, dass er nur solche zu seinen Freunden machte, die so einen gewissen sozialen Stand hatten und von denen man vor allen Dingen profitieren konnte, wie sein Vater das immer auszudrücken pflegte. Eine Zeit ständiger Anfrage und Verunsicherung hingegen war dann sein Gemeindeunterricht. Da musste er sich immer wieder Geschichten anhören von der Liebe Jesu zu den Schwachen und zu den Geringen. Das schien irgendwie geradezu ein Tick des Pastors zu sein. Als er dann schließlich mit den anderen Teenagern zusammen im Gemeindeunterricht, im Gottesdienst entlassen wurde, wie das so wunderschön und doch absolut untreffend heißt, da wurde ihm dann auch noch ein Spruch aus den Seligpreisungen für sein zukünftiges Leben übergeben. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Unser junger Mann hielt diesen Spruch für pure Absicht. Später im Beruf aber wusste er dann ganz genau, wo es lang geht. Und schnell diente er sich bis zum Filialleiter empor, wobei er ohne Skrupel durchaus auch Beziehungen in Anspruch nehmen konnte und auch schon mal Intrigen über Mitbewerber durchaus auch einzusetzen wusste. Manchmal pfiff er dann, als wenn er sich ein bisschen zu beruhigen pflegte, folgendes Lied. Gesichtern, sowas kennt ihr gar nicht, ne? Die Ärzte? Man muss ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Nach der Heirat mit einer sehr religiösen Frau, was für ihn zunächst überhaupt kein Problem war, gerade als er an seinem fast dreijährigen Sohn versuchte, die Erziehungsarbeit aufzunehmen, die er selber genossen hatte, stieß er dann an seine Grenzen. An seiner Frau musste er sich geradezu abarbeiten, weil sie nicht müde wurde, dagegen zu halten und ihm auch noch zu erklären, warum es anders richtig sei. Wir sind doch Christen und ich möchte unser Kind dahin führen, dass es liebevoll, freundlich, ehrlich und barmherzig mit den Menschen umgeht. Da war es wieder, dieses Wort, das ihn seit seinem Konfirmationsunterricht nicht loslassen wollte. Barmherzig. Jetzt hatte er ein Problem. Wie viele Diskussionen musste dieser Mann nun mit seiner Frau führen? Sie ließ einfach nicht locker. Immer wieder führte sie ihn hart an die Grenze dessen, was er noch gerade so zugestehen, ja noch mitmachen konnte. Immer mehr stand die Liebe zu seiner Frau und zu seinem Kind hier klar gegen die Prinzipien, die er schon in seiner frühesten Jugend doch